Deutschlandfunk Nova.
Hallo.
Hallo.
Ich bin Sebastian. Darfst du mir deinen Vornamen verraten oder verrät er was?
Könnte ich, glaube ich, machen.
Dann mach doch. Nicht.
Ja, okay. Ich heiße Christine.
Christine.
Ja, das Problematische an meinem Vornamen ist ja die Schreibweise. Insofern kann ich sagen, dass ich Christine heiße.
Ja, genau. Es gibt mindestens zwei, die mir jetzt einfallen würden. Ich sag mal die deutsche Schreibweise mit KR und so weiter. Dann gibt's die französische, die
Christine,
genau. Die, wo auch noch ein E dabei ist, was man nicht hört, was immer ganz schlimm ist. Ne? Und dann werden wahrscheinlich die Christines auch gerne Christine genannt.
Genau, und dann gibt es ja noch Kirstin, Kerstin, Christiane, Christina. Und wenn mich dann die Menschen nach dem 10. Mal immer noch mit Kirstin oder Kerstin ansprechen, dann werde ich so langsam. Also du hast jetzt die Chance, dir meinen Vornamen richtig gut zu merken. Christine mit K.
Christine, genau. Okay, ich versuche das.
Ja, kleines Trauma.
Oh Gott. Nein, da wollen wir ja direkt am Anfang nicht hin.
Nein.
Wir kennen uns nicht. Ich habe keine Ahnung, warum wir miteinander sprechen und wer du bist, außer Christine. Und damit ich so eine Idee davon bekomme, worum es hier gehen könnte, gibt es drei kleine Hinweise aus der Redaktion. Das hier ist der erste.
Erinnern und vergessen. Unser Gedächtnis ist im Dauerstress. Millionen von Sinneseindrücken rasen ständig durch unser Gehirn. Mittlerweile weiß man, dass Vergessen ein aktiver Prozess im Gehirn ist. Aber wie vergisst der Mensch?
Vergessen, es geht ums Vergessen. Ich hoffe, das hat jetzt nicht noch was mit deinem Namen zu tun, wo du gerade von Trauma gesprochen hast und du wolltest dieses Trauma
das
vergessen.
Das finde ich ja einen interessanten Hinweis. Okay.
Also wenn ich du glaub, ihn auch interessant
voll
findest.
Voll in die falsche Richtung. Ist das der passende Ton zu meiner Person, bist du sicher?
Ich hoffe.
Ja, nee, ich kann mir schon denken, warum die das ausgewählt haben.
Ja.
Okay.
Aber du sagst, es ist großflächig gedacht, ja?
Ja, ja es geht, mach mal weiter.
Ja, ist ja mein Problem, du hast schon völlig recht.
Es geht nicht um meine Vergesslichkeit, das will ich vielleicht mal erwähnen.
Und du willst auch nichts dringend vergessen oder hast irgendwas, was du dringend vergessen
wolltest? Ich kämpfe wahrscheinlich gegen das Vergessen. Ich denke mal, die Redaktion denkt, dass ich gegen das Vergessen ankämpfe von bestimmten Dingen.
Okay, aber das machst du nicht quasi, weil du irgendwie besonders vergesslich bist, sondern weil es um etwas geht, was wir gesamtgesellschaftlich nicht vergessen sollten. Also es geht um irgendwas, was in deinen Augen mindestens wichtig ist.
Das ist richtig, ja.
Mhm. Und das ist was quasi aus der Gesellschaft auch hervorgegangen ist. Also es ist ein gesellschaftliches Phänomen, was irgendwann mal da war, stattgefunden hat oder wie auch immer.
Es hat mit einem geografischen Ort zu tun.
Ach.
Ja. Mhm. Das ist eigentlich auch ganz einfach in meinem Fall, weil wann immer man mich hört auf Deutschlandfunk Nova, spreche ich dazu. Das ist das Einfache an meiner Person. Das Kompliziertere ist, dass ich nicht wirklich prominent bin. Insofern ist es auch nicht schlimm, wenn du mich nicht kennst. Auch wenn ich natürlich regelmäßig mit deinem Sender spreche.
Es wäre natürlich sehr unangenehm, wenn wir schon miteinander gesprochen hätten. Aber das wüsstest du
ja,
besser als ich.
Das wahrscheinlich, ja.
Das ist das Problem an diesem Job, dass man mit so vielen Menschen spricht.
Ja, klar. Ich nehme es nicht persönlich.
Weißt du es denn? Haben wir schon miteinander gesprochen? Mach mich nicht
schwach. Ich glaube nicht.
Ach Gott sei Dank.
Nicht. Nee, ich spreche meistens, auch das ein Hinweis, eher mit den Aktuellen und eher mit so.
Ah, okay. Und es geht dann um einen Ort, den man nicht vergessen sollte oder der nicht in Vergessenheit geraten sollte und der hat dann was mit dir beziehungsweise auch deinem Job zu tun. Hat dein Job denn was damit zu tun, etwas zu erzählen auch wirklich? Also das, was du dann hier bei uns machst, ist das Jobprofil oder ist es quasi Add-on?
Auf jeden Fall. Das ist eigentlich der Sinn meiner Arbeit, ist Menschen zu erklären oder zu erzählen, wie etwas ist oder wie sie etwas verstehen können besser oder was da los ist. Und auch nicht nur dort, aber ich glaube, die Idee ist, dass du mich herausfindest über diesen Konflikt, sage ich mal. Es ist auch ein Krieg, kann man sagen. Insofern, okay. Das macht es nochmal einfacher.
Also ein wirklicher Krieg tatsächlich? Also,
ja.
Okay.
Ja.
Und lass mich noch kurz bei dem ersten bleiben, was du erzählt hast. Wenn du das so schilderst, dann könnte ich mir fast vorstellen, dass wir Kolleginnen bzw. Kollegen sind. Bist du Journalistin?
Ja, ich bin Journalistin.
Du bist Journalistin.
Ja.
Okay, dann halten wir das mal fest. Kriegsberichterstattung ist dann offensichtlich irgendwas, was zu deinem Aufgabenbereich gehört. Aber wir haben ja noch zwei Töne. Nähern wir uns mal Stückchen für Stückchen an. Das hier ist Ton Nummer zwei.
Im Frühjahr 2013 herrscht bereits seit 2 Jahren Krieg in Syrien. Proteste von Jugendlichen weiten sich zu flächendeckenden Demonstrationen gegen das Assad-Regime aus. Oppositionelle erobern mehr und mehr Gebiete. Machthaber Assad schlägt immer wieder brutal zurück.
Wir werden nicht aufhören, bis wir in Syrien den letzten Terroristen gestoppt haben. Wir werden nicht mit dem aufhören, was wir begonnen haben.
Okay, damit wäre die Katze aus dem Sack, um welchen Konflikt es geht. Ne?
Das stimmt.
Also du berichtest über den Syrien-Krieg, über den Syrien-Konflikt. Man sagt nach wie vor Krieg dazu. Es sind ja nach wie vor kriegsähnliche Zustände. Ne?
Je nachdem. Auf jeden Fall. Es ist also für die Menschen im Land und für die Menschen, die ja zum Großteil nicht mehr in Syrien sind, es ist auf jeden Fall immer noch ein Krieg, fühlt sich auch so an, mit seinen ganzen Konsequenzen und Folgen. Und es ist auch ein regionaler Konflikt und eigentlich ist es ein Weltkonflikt. Mhm. Genau. Aber ja.
Über den werden wir dann offensichtlich gleich noch ein Stückchen sprechen, weil das ist dann vermutlich auch der Konflikt, an den du immer mal wieder erinnerst, weil es muss an ihn ja immer mal wieder erinnert werden, weil er so ein bisschen untergeht in den ganzen Krisen und Katastrophen, die wir gerade so zu verarbeiten haben auf der Welt. Ne?
Genau, das ist das Schicksal dieses Krieges, das ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, obwohl er uns tatsächlich sehr angeht in Deutschland.
Also weiß ich eigentlich schon grob, wer du bist und was du tust. Es gibt noch einen dritten Ton, komm, den hören wir uns jetzt auch noch an.
Ja. Ja, also seit dem Krieg in der Ukraine wird tatsächlich sehr wenig über Syrien gesprochen. Das können wir uns in Deutschland aber gar nicht leisten, weil hier leben 880.000 Syrerinnen und Syrer. Das ist die zweitgrößte Migrantengruppe. Und Deutschland ist der größte Geber von internationaler UN-Hilfe. Das heißt, Deutschland geht es eigentlich total viel an, was in Syrien passiert. Deswegen gut, dass wir darüber sprechen.
Das hätte ich nicht besser sagen können, aber du offensichtlich auch nicht, weil das hast du gerade gesagt. Ne?
Das habe ich gerade gesagt, genau. Und da muss ich mich jetzt nicht mehr wiederholen. Aber ich meine, wir können auch mal über was anderes sprechen als nur über Syrien. Ich dachte, ich darf jetzt endlich mal bei Deutschlandfunk Nova auch über andere Dinge sprechen und nicht nur über Syrien. Aber ich sehe schon, wir sind hier voll festgelegt, oder
nein,
was?
Nein, natürlich sind wir nicht. Wir können machen, was wir wollen. Das ist das Schöne an diesen Minuten und Stunden, die wir vor uns haben. Wir können machen, was auch immer wir wollen. Erstmal freue ich mich, dass wir miteinander sprechen, machen wir es offiziell. Christine
Hellberg.
Hellberg. Deinen Namen kenne ich natürlich.
Christine Hellberg, genau. Ja. Immer mal wieder.
Immer mal wieder. Schön, dass wir miteinander sprechen. Ja. Vielleicht auch nicht nur über Syrien.
Ja, würde mich freuen. Ja,
lass uns vielleicht erstmal klären, du bist dann als Journalistin quasi vor Ort, das heißt aber nicht in Syrien, nehme ich an.
Ich bin jetzt nicht mehr vor Ort. Ich habe 7 Jahre in Syrien gelebt. Genau. Ich bin 2001 ausgewandert aus Hamburg nach Damaskus. Mhm. Denn ich wollte schon immer Auslandskorrespondentin sein. Ich habe fürs Radio gearbeitet in Hamburg beim NDR und habe dann gesagt, tja, wo gehst du hin? Wo passiert viel? Mhm. Also ich hatte eigentlich während meines Studiums mich so ein bisschen auf Südamerika spezialisiert, Lateinamerika. Habe internationale Politik studiert, aber davon kann man nicht leben als Freie. Deswegen habe ich gedacht, ich gehe in den Nahen Osten, da passiert immer wahnsinnig viel. Und dann habe ich mir überlegt, in welches Land gehst du denn 2001? Und da habe ich mir natürlich ein Land gesucht, in dem es niemanden sonst gab. Und deswegen fiel meine Wahl auf Damaskus. Und dann erinnern wir uns, 11. September, ne, Islam, der neue Weltfeind des Westens. So ganz viel Bedarf an Hintergrund aus der Region. Und deswegen bin ich dann einfach ausgewandert aus Hamburg, habe mein Auto verkauft und habe da meine Wohnung aufgelöst und meine Sachen zu Oma auf den Dachboden gebracht und bin dann nach Damaskus gezogen. Und dann habe ich 7 Jahre dort gelebt. Und das qualifiziert mich sozusagen zu der Person in Deutschland, die sehr viel über Syrien spricht, weil ich das Land sehr gut kenne und die Gesellschaft und so.
Aber um das klarzuziehen, ne? Also es gibt ja Menschen, die werden dann quasi beauftragt von ihrem Sender, also weiß ich nicht, eben hier bei uns vom Deutschlandfunk oder von der ARD und dann haben die einen festen Posten und dann gehen die da in ein Studio und die haben eine Infrastruktur und so weiter. Du bist auf eigene Faust quasi als Freie losgezogen.
Genau, das ist der bequemere Weg, entsendet zu werden. Aber die Welt ist ja unterteilt in ARD-Anstalten. Also die ARD-Anstalten haben die Welt unterteilt. Und wenn man beim NDR arbeitet, landet man nicht im Nahen Osten. Da muss man eigentlich erst zum Bayerischen Rundfunk wechseln oder zum SWR, da ich nun mal in Hamburg war. Und ehrlich gesagt, ich wollte auch nicht festangestellt sein bei der ARD, das nur so nebenbei. Ich wollte unbedingt als Freie arbeiten, ich wollte mir meine Themen selbst raussuchen, aber eben immer gerne aus dem Ausland. Und deswegen bin ich tatsächlich mit dem Auftrag für ein einstündiges Feature losgezogen. geflogen. Ich hatte also einen Auftrag in der Tasche vom NDR und bin dann da hingezogen und habe mir dann da selber sowas aufgebaut. Habe aber meine ganzen Radiosendungen immer nachts zwischen, naja, so 1 und 3 Uhr aufgenommen, weil es da am leisesten war bei mir im Wohnviertel in Damaskus. Und dann habe ich dann nur mit so jaulenden Katzen gekämpft und irgendwelchen hupenden Autos mal nachts. Also ich hatte eben kein Tonstudio, sondern musste mich da also arrangieren. Aber das war eigentlich, war das ein super Standort damals, weil Themenangebote aus Damaskus landeten nicht in der Mülltonne. Sondern die haben eigentlich sehr neugierig gemacht, ja.
Weil sonst die Korrespondentinnen und Korrespondenten, die sonst so vor Ort sind, also dass die entsendet werden, die sind dann nicht in Syrien, glaube ich, ne? Also die sind dann in der Türkei
da war niemand. Genau, also von Kairo aus, damals gab es so ein Studio in Amman, also Jordanien.
Ja.
Es gibt Kairo immer noch als großen Standort. Inzwischen gibt es nur noch Kairo. Von Kairo aus soll der ganze Nahe Osten eigentlich bedient werden und darüber berichtet werden, was man auch kritisieren kann natürlich. Und das war natürlich mein Vorteil, dass ich immer schon dort war, wenn was passierte, weil Syrien ja auch eine Diktatur ist, wie wir wissen. Das ist eben kein freies Land. Das heißt, es ist dort extrem schwierig hinzukommen als Korrespondent.
Ja.
Das heißt, wenn es darum ging, mal schnell von vor Ort was zu analysieren oder einzuschätzen, dann können wir auch Frau Hellberg anrufen, weil die ist ja schon in Damaskus. Und das war so ein bisschen der Standortvorteil, der mir gar nicht so bewusst war, aber der sich dann im Laufe dieser Jahre auch immer weiter bestätigte. Ne? Weil dann hatten wir Irakkrieg 2003, dann kamen die ganzen Exil-Iraker über Damaskus zurück in den Irak und dann kamen die Iraker nach Syrien. Also es waren so viele Themen rund um der Libanon, Libanon-Krise, Explosion in Beirut, ehemalige Premierminister Hariri ermordet. Das war immer so mit Bezug zu Syrien. Die festangestellten Korrespondenten sind ja auch total beschäftigt, weil die müssen ja irgendwelche Staatsempfänge kommentieren oder Tote zählen oder diese Frontalberichterstattung machen.
Und haben ja offensichtlich, wie wir gerade schon festgestellt haben, auch ein riesiges Berichterstattungsteam.
Genau, und haben total viel zu tun. Ja. Genau, die haben ganz viel zu tun. Die haben ja keine Zeit, eine halbe Stunde über den Golan ein Feature zu machen oder eine halbe Stunde über die Hamas oder eine halbe Stunde über keine Ahnung was. Und das war so mein Vorteil, weil dann konnte ich immer so schön Lücken füllen mit Dingen, die mir richtig Spaß gemacht haben.
Aber lass uns noch einen Schritt zurückgehen, weil mich tatsächlich interessiert, wie, also warum, warum, das große Warum, ne? Also wenn ich mir vorstelle, irgendwie, du packst deine Sachen und stellst sie bei Oma auf den Speicher mit dem Vorhaben, so, ich gehe jetzt nach Syrien, war das für dich immer schon klar, auch mit deinem Studium, wo du gerade erzählt hast, irgendwie, da war Südamerika irgendwie so der Fokus, wolltest du immer ins Ausland, also war das für dich irgendwie ein klares Ziel?
Ich glaube, der rote Faden in meinem Leben war immer weg aus Deutschland, das stimmt schon so ein bisschen. Also ich habe auch
Das stimmt ja nicht mit Deutschland.
Nein, ist eigentlich ganz gut, jetzt bin ich ja wieder da und sehe ja auch, wenn man viel gesehen hat von der Welt, sieht man ja auch wieder Dinge, die ganz gut laufen hier. Ne?
Ja.
Auch wenn es einem im Detail manchmal schwerfällt, aber das ist ja auch der Sinn der Sache. Man geht weg, man sieht andere Dinge, man findet anderes viel toller und dann kommt man zurück und denkt, ach Mensch, schon schön, wenn hier mal ein Bus fährt oder auch ein, also damals fuhren die Züge auch noch sehr pünktlich, als ich wiedergekommen bin.
Ja, das hat sich jetzt sehr schlagartig verändert.
Hat sich jetzt ein bisschen verändert, muss ich zugeben. Aber nein, also dieser Blick von außen, finde ich, hilft immer bei der eigenen Identitätsfindung und überhaupt auch bei der Wahrnehmung des eigenen Landes dann natürlich.
Ne? Wobei ich so das Gefühl habe, dass es schon auch Leute gibt, also es gibt so dieses Karrieremodell, glaube ich, also ohne, dass ich mich da gut auskennen würde, weil ich nun mal auch kein Festangestellter bin in diesem öffentlich-rechtlichen System, aber dass man so von Station zu Station geht ins Ausland und dann irgendwann, weiß ich nicht, das Heute-Journal oder sowas moderiert. Aber es gibt auch die Leute, die, glaube ich, aus Unruhe dann nicht wieder zurückkommen können. Die kommen dann irgendwann nach 5, 6, 7 Jahren zurück, sitzen dann hier und drehen Däumchen und dann nach einem halben Jahr sind sie aber wieder weg und sind wieder irgendwo anders. Das bist du jetzt gerade nicht oder juckt's dich schon wieder irgendwie?
Nee, das bin ich insofern nicht, als dass ich jetzt ja auch nicht festangestellt bin und mich ständig jemand irgendwo hinschickt. Also ich fände es schon schön, wenn mich nochmal jemand inklusive der ganzen Familie irgendwo hin entsendet.
Ja.
Das ist natürlich wirklich das Schicksal von Freien, wir müssen das alles selber finanzieren und das ist einfach unrealistisch, wenn man jetzt auch Kinder hat und so, dann wird das alles immer schwieriger. Also man muss entweder Diplomat sein oder entsendeter ARD-Korrespondent oder für eine Firma irgendwo hingeschickt werden, dann wird das Schulgeld übernommen und dann ist das da ganz bequem. Das kann man sich jetzt als Freie in dieser Form nicht leisten. Ich hatte es damals eigentlich ganz gut natürlich, weil ich wurde ja in Euro bezahlt, also für meine Reportagen oder Interviews oder eben Feature. Und von diesen Euro konnte ich in Damaskus total gut leben, weil das dort damals noch so günstig war, das Leben. Deswegen war ich sozusagen, konnte ich mich da gut finanzieren, auch mit dem wenigen, was ich letztlich im Vergleich zu einer Festanstellung vielleicht jetzt in Deutschland verdient hätte auf Dauer. Mhm. Aber das Modell ist eher, mich hat's weg weggezogen aus Deutschland. Deswegen bin ich auch aus Süddeutschland, wo ich geboren bin, nach Hamburg gegangen. In Hamburg habe ich mich immer so den Rest der Welt ein bisschen näher gefühlt, wenn man so an der Elbe sitzt und den großen Schiffen hinterher guckt.
Die kommt zumindest von weit her, genau.
Ja. Die kommt von weit her, genau. Da fühlt man sich nicht so, ich weiß nicht, man fühlte sich so ein bisschen dem Rest der Welt näher tatsächlich. So war das für mich. Und dann habe ich eigentlich, ich wusste auch schon immer, ich wollte Journalistin werden. Das wusste ich auch schon sehr früh, muss ich zugeben. Ich wusste nur nicht, was studiere ich denn dafür. Och, und dann habe ich mal Psychologie studiert, weil dann dachte ich, Psychologie ist wichtig, weil Gesprächsführung und Fragen stellen und so und Sozialpsychologie. Klar. Aber ich wollte ja nicht Therapeutin werden, deswegen habe ich das dann wieder gelassen und habe dann meine Leidenschaft für die internationale Politik entdeckt, weil mich eigentlich so Innenpolitik nicht so wirklich fasziniert hat, auch Parteipolitik nicht so viel. Und dann aber die internationale Politik, das war dann echt total meins. Ich war auch nach dem Abitur, war ich halt im Ausland gewesen, ein halbes Jahr da durch Südamerika gereist, mit Rucksack und hier und da mal gejobbt. Und das war so, ha, wie spannend, wie das woanders läuft. Und dann habe ich eben das in ein Studium gegossen, so mit Nord-Süd-Beziehungen, internationale Politik, Demokratisierung hier, illiberale Demokratien dort, Autoritarismus. Und das beschäftigt mich auch tatsächlich bis heute. Also ich habe neulich auf dem Dachboden meiner Oma meine Diplomarbeit gefunden und dachte, Mensch, du warst ja echt deiner Zeit voraus, weil da ging es tatsächlich um illiberale Demokratie, also dieses große Thema, was wir jetzt ja gerade haben, ne? Also dieses Systemrivalitäten zwischen Demokratie und Autoritarismus, und kann es eben eine illiberale Demokratie geben, sprich eine Demokratie, wo jemand demokratisch gewählt wird, aber dann zum Beispiel die unabhängige Justiz abschafft und die Verfassung ändert und die Medien gleichschaltet, siehe Erdogan in der Türkei, siehe Putin in Russland. Das ist ja eigentlich hochaktuell, die Frage, ne? Man wird gewählt, aber dann macht man eigentlich irgendwie total illiberale Sachen in diesem, also man schafft den Rechtsstaat ab, siehe Israel gerade. Und darüber habe ich mal meine Diplomarbeit geschrieben, am Fallbeispiel Peru.
Spannend.
Ja, und dann dachte ich, huch, Mensch, der Kreis schließt sich, ja.
Bevor wir da noch auch ein bisschen mehr inhaltlich eintauchen, weil ich merke, da ist, also zu Recht hat man dich häufig angefragt, offensichtlich in den letzten 7 Jahren, also wir können wahrscheinlich noch eine ganze Menge von dir lernen. Lass noch kurz so diese Reise beenden. Du bist also relativ jung dann gestartet. Was hat denn dein Umfeld damals gesagt? Weil ich meine, Syrien war jetzt, glaube ich, auch damals noch nicht so unbedingt der Place to be und auch wahrscheinlich nicht das allersicherste Land, auch wenn die Krise, glaube ich, dann jetzt noch nicht in ihrer Höchstphase gewesen ist.
Siehst du, das ist interessant, weil du genau diese Klischees wiedergibst, die damals so kursierten, ne? Weil Syrien hört sich irgendwie total, Syrien hört sich total feindlich und unsicher an. Aber Damaskus klingt total verheißungsvoll.
Bilder, die ich vor Augen habe aus der Stadt, das sind auch viele tolle Bilder. Also ich habe irgendwann mal eine Dokumentation, lang ist her, gesehen, darüber, wie das Leben in Damaskus irgendwann mal gewesen sein muss oder ist, vielleicht auch heute noch ist zum Teil, ich weiß es nicht genau, mit ganz auch tolle Architektur und so weiter und grün und schön so.
Genau, also grün ist es nicht mehr wirklich, muss man sagen. Ja. Aber Damaskus klingt halt so nach 1001 Nacht, weil ich habe diese Souks, diese Originalen noch und diese Hammams, und ich habe halt irgendwie dieses ganze orientalische Leben noch in ziemlicher Reinform, auch nicht touristisch zu sehr erschlossen. Das war so das Tolle, wenn man dorthin gekommen ist. Die Leute wahnsinnig offen, total gastfreundlich. Man war wirklich extrem willkommen als ausländischer Besucher. Aber Syrien klang immer irgendwie finster. Ja? Zu Recht ja auch, ist ja auch eine Diktatur gewesen unter den Assads eben da seit 1970. Also wir reden jetzt hier echt von mehr als 50 Jahren einer Familiendiktatur mit mafiösen Strukturen. Aber das habe ich ja als Besucher, also wenn ich ja einfach nur hingereist bin, mit Studiosus konnte man damals auch hinfahren und dann die Ruinen von Palmyra mir zum Beispiel angucken. Das war eine römische Ruine, ja, weil das war natürlich damals während des Römischen Reiches auch ein wichtiger Außenposten. Also ich konnte da tolle Reisen machen. Das war also sozusagen für Leute, die sich interessierten, auch so ein bisschen archäologisch und historisch, war das schon auf jeden Fall ein Place to be. Mhm. Ja. Für mich als Journalistin war es auf jeden Fall ein Place to be. Mhm. Aber sonst war das natürlich so, oh Gott, Christine, was machst du in Syrien? Das kann ja gar nicht als Frau alleine in Syrien. So, ne? Das war dann das Klischee von Nahost und patriarchaler Gesellschaft, islamisch und oh Gott, wie muss ich mich da anziehen? Ne? Da kommen natürlich ganz viele Vorurteile und Klischees zusammen.
Ich meine, mal abgesehen davon, ich meine, du brichst dein Leben in Deutschland ab. Ne? Also du hast ja auch vermutlich Freunde gehabt, Familie, Oma, weiß ich nicht, Freundin oder wie auch immer. Das ist ja schon ein Einschnitt zu sagen, okay, ich gehe da jetzt mal hin und ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wann ich zurückkomme. Das wird sich vielleicht auch um Jahre handeln. So, ne?
Also ich glaube, das Gefühl war damals, dass das jetzt der Schritt ist, den ich machen muss. Mhm. Also mein Leben lief so ein bisschen darauf hinaus, muss ich sagen. Also ich hatte da eben ein paar Jahre beim NDR gearbeitet, mein Studium war fertig, ich wollte auf jeden Fall nochmal ins Ausland, ich wollte in den Nahen Osten und es fühlte sich überhaupt nicht mutig an und es fühlte sich auch nicht an wie so ein Riesenschritt, sondern es war einfach so das, was ich jetzt mal machen musste. Und das hat man ja selten im Leben, dass man weiß, so, das ist der nächste Schritt, den muss ich unbedingt gehen. Und genauso war das damals.
Ja.
So, dass immer diese Kollegen auch beim NDR, die alle sagen, oh, wie mutig und so, oh, alleine nach Syrien, wie mutig. Und ich so, ich find's gar nicht mutig, ich muss es jetzt einfach mal machen. Und wenn es nicht klappt, komme ich halt zurück. Ja, also ich habe das ja dann auch ein bisschen vorbereitet. Ich habe mir dann Privatlehrer gesucht, ich habe dann Arabisch gelernt, fast ein Jahr lang in Hamburg und habe das also, ne, hat mir auch irgendwie eine Redaktion gesucht, die was finanziert, mein erstes Feature, ein Thema gesucht. Also ich habe das jetzt, ich bin ja nicht so blauäugig einfach hingefahren, sondern habe mich vorbereitet, so gut man das konnte von Deutschland aus. Und dann bin ich ja angekommen und dann hätte es nicht geklappt, wäre ich halt zurückgegangen. Ne? Aber ich war mir schon ziemlich sicher, dass das jetzt das war, was ich einfach machen musste.
Und wie macht man das dann so sonst so vorbereitungsmäßig? Also du sagst, klar, Sprache lernen ist natürlich sinnvoll, aber dann, weiß ich nicht, ich meine, so eine Wohnung mieten von Deutschland aus ist wahrscheinlich nicht so einfach. Wie bist du da hin?
Also ich hatte total Glück, weil ich über diesen Arabischlehrer in Hamburg einen anderen Privatschüler kennengelernt habe, der Familie in Syrien hatte. Der hat dann noch eine Tante da und einen Onkel. Und wir haben uns dann gut verstanden, weil wir da zusammen Arabisch gelernt haben. Und der hat dann eben denen gesagt, Mensch, hier kommt eine Freundin von mir, Christine, die landet da in Damaskus, könnt ihr euch mal ein bisschen derer annehmen?
Ja.
Und das war so mein Einstieg in die Gesellschaft dort. Also dass ich sozusagen einen Ansprechpartner hatte, da bin ich erstmal bei einer Freundin, bei der untergekommen. Dann konnte ich mir eine eigene Wohnung suchen mit der Zeit. Und das ist total wichtig, dass man über irgendeinen Kontakt, irgendeine Familie in so einer Gesellschaft ankommt. Und das hat einem dann ganz viele Türen geöffnet. Also wenn ich in diesen Ländern, das ist, betrifft nicht nur Syrien, sondern auch sonst im Nahen Osten, wenn ich da ein, zwei Ansprechpartner habe, dann öffnen sich ganz viele Türen, wenn ich erstmal dort bin.
Hm. Kannst du dich an deinen ersten Abend erinnern? Oder dann, weiß ich nicht, so den ersten Moment, wo du dann in deiner Wohnung, in deinem Zimmer, wie auch immer du da gelebt hast, am Anfang gesessen hast und gedacht hast, so okay, ja. Jetzt bin ich hier. Ja, und nun?
Ja, das war eben bei dieser Freundin, die noch eine Tochter hatte, mit denen ich da in einem Zimmer, also in zwei Zimmern haben wir gewohnt, ne? Also alle in einem Schlafzimmer geschlafen, in verschiedenen Betten. Es war also schon total anders natürlich. Ich fand es super großzügig, dass die mich aufgenommen hat.
Ja.
Und ja, da habe ich dann zwei Monate oder so, glaube ich, bei denen gewohnt und habe mir dann eine eigene Wohnung gesucht. Und das war natürlich dann auch abenteuerlich da mit Wohnungsbesichtigung hier und was weiß ich, wie man das einrichtet. Dann habe ich irgendwie alle Vorhänge erstmal runtergerissen, weil ich sie so hässlich fand. Und die Besitzerin fand es ein Skandal, weil das alles so teuer ist, das alles so aufzuhängen. Also ne, so Kleinigkeiten an sowas erinnern. Oder wie ich verloren gegangen bin. Ne? Ich bin ja dann am ersten Morgen, dachte ich, weil ich habe voll das gute fotografische Gedächtnis, also ich kann gut Karten lesen.
Ja.
Ich habe aber ein schlechtes Gedächtnis für bei dem roten Haus rechts abbiegen und dann links bei der Palme wieder oder so. Deswegen bin ich so den Berg runter. Übrigens am Präsidentenpalast vorbei. Also Präsident Assad lebt da in seinem Stadthaus. Damals lebte er noch dort mit seiner Frau. Und da musste ich also vorbeigehen. Da war ganz viel Geheimdienst natürlich, ganz viele Aufpasser und Uniformierte. Und dann an der amerikanischen Botschaft vorbei. Und dann wollte ich zu so einem Internetcafé, ja, weil ich musste irgendwie mit der Welt in Kontakt treten.
Ja.
Und das gab es nur ganz wenige Internetcafés damals überhaupt in Syrien. Und dann hatte mir das jemand gezeigt, wie ich da hinkomme, bin ich da rumgelaufen und dann habe ich nicht wieder zurückgefunden. Ja? Und dann habe ich gesagt, und dann habe ich versucht zu erklären, das ist doch dort, wo dieses moderne Kunstwerk steht. Da stand nämlich so ein metallener Turm mit Kugel oben drauf und ich so, hey, moderne Kunst. Und ich immer gefragt, ja, das ist hier das Kunstwerk, bei dem Kunstwerk. Und die so, hä, von was spricht diese Frau? Und dann stellte sich heraus, das war ein Wassertank, den ich für ein Kunstwerk gehalten hatte. Aber diese Wassertanks standen in der ganzen Stadt rum. Ja? Also auf jedem Platz steht dieses moderne Kunstwerk. Und ich habe mir natürlich wahnsinnig geschämt und blamiert. Aber so ist es. Ne? Man kommt mit so einer westlichen Wahrnehmung von, oh, ein Kunstwerk, aber es ist nur ein banaler Wassertank. Also das sind so Kleinigkeiten, die einem da wieder einfallen. Ja.
Aber du hast zurückgefunden. Und also,
ich habe dann wieder gefunden, weil die Menschen, ja, die nehmen einen ja sofort an die Hand und sagen so, wen rufen wir an, hier, wo bist du, wo musst du hin, alles klar. Also da geht man nicht verloren, weil sich die Menschen tatsächlich kümmern. Ja.
Wie ist das Leben in Damaskus?
Also damals war das Leben in Damaskus ganz wunderbar, was die Gesellschaft angeht, was die Menschen angeht. Ich habe gesagt, man ist sehr willkommen, man fühlt sich nie alleine, man wird eigentlich auch nicht allein gelassen, also selbst wenn man alleine sein möchte, wird man ständig eingeladen oder so, weil man das Gefühl hat, oh Gott, die arme Frau hier ist ganz alleine aus Deutschland hier, ohne Familie, ohne Freunde. Aber das gesellschaftliche ist sehr toll und als Berichterstatterin war es natürlich kompliziert, weil ich musste zum Informationsministerium und brauchte eigentlich eine Akkreditierung.
Ah, okay.
Das war aber nicht vorgesehen, weil es gab ja keine westlichen Korrespondenten dort. Also der westlichste vor mir war ein Bulgare, glaube ich, gewesen. Also weiter westlich ging es nicht. Mhm. Also, und das waren natürlich alles ehemalige Ostblockstaaten und ehemalige Sowjetrepubliken, oder auch ein chinesischer Kollege war da. Also es gab Auslandskorrespondenten nur von den ehemaligen Bruderstaaten, ja, weil Syrien als sozialistisches Land eben sich auch in dem Einflussbereich der Sowjetunion befunden hatte. Und was anderes gab es da nicht. Und das Informationsministerium war daran gewöhnt, dass ab und zu mal so ein ARD-Kollege oder irgendein Vertreter der Süddeutschen Zeitung oder FAZ, irgendjemand kommt vorbei, bleibt eine Woche, höchstens zwei und geht wieder.
Ja.
Und nun war ich da und wollte bleiben. Und dann habe ich da eine Menge Tee getrunken die ganze Zeit und irgendwie gesagt, ja, aber ich möchte ja nun hier bleiben. Die so, ja, also Christine, was machen wir denn jetzt mit dir? Und keiner hat sich getraut, mich zu akkreditieren, weil das war eigentlich ein Risiko, eine westliche Korrespondentin da reinzulassen und dazulassen. Und am Ende, das hat auch 3 Jahre gedauert, ja. Ich musste Krass. 3 Jahre ständig aus- und wieder einreisen. Es war sehr anstrengend. Alle 3 Monate musste ich irgendwie raus und wieder rein.
Das hat dann gereicht quasi, ja, so einmal über die Grenze und dann...
Ja, beziehungsweise ich bin dann nach Deutschland geflogen, bin wieder eingereist, ja. Also es war schon mühsam. Also Okay. Ich konnte es manchmal noch verlängern, 3 Monate, aber ich brauchte immer dieses, ich musste immer das Land mal wieder verlassen und wieder einreisen, also von wegen Aufenthaltsstatus war eben auch eben...
Schwierig.
Habe ich nicht so einen langen bekommen, war ein bisschen schwierig. Genau, und dann bin ich auch einmal nicht wieder reingelassen worden, weil irgend so ein Papier nicht da war am Flughafen, dann musste ich am Flughafen übernachten, weil man mich nicht reingelassen hat, das war auch alles gar nicht schön, hat sich auch echt schlimm angefühlt damals, weil das war ja mein Zuhause.
Ja.
Ich hatte ja gar kein anderes Zuhause als das in Damaskus.
Ja.
Aber nach 3 Jahren habe ich also tatsächlich, bin ich als erste westliche Korrespondentin akkreditiert worden vom syrischen Regime, dank eines scheidenden Informationsministers, der dann als eine seiner letzten Amtshandlungen das noch unterschrieben hat. Die Geheimdienste hatten mich ja schon überprüft, die hatten ja schon alles gecheckt.
Ja.
Ich meine ganzen Nachbarn haben mich bespitzelt, alles war irgendwie, du bist da eine gläserne Person, die wissen, wer da zu Besuch ist, die wissen, wann meine Mutter zu Besuch kommt, die wissen alles über dich. Also die haben schon zugestimmt gehabt, die Geheimdienste, trotzdem wollte es kein Minister unterzeichnen. Und der hat das dann gemacht, weil er sowieso seinen Job aufgegeben hat. Und so kam ich zu meinem Presseausweis, zu meinem syrischen Presseausweis, auf den ich damals dann ganz stolz war. Er war jedenfalls sehr schwieriger gewesen zu bekommen als der deutsche Presseausweis.
Ja. Aber dann hat sich die Lage ja auch irgendwann verändert. War dein Leben nicht auch gefährlich dann in dieser Stadt?
Das Gefährlichste war Berichterstattung über 2 Themen damals. Mhm. Libanon, also alles, was mit Libanon zu tun hatte, war problematisch, weil eben damals diese große Krise 2005, die Syrer mussten ihre Truppen aus dem Libanon abziehen. Also Libanon war ja besetzt gewesen durch Syrien lange Zeit, weil die Syrer eigentlich so ein bisschen den Libanon als ihr eigenes Staatsgebiet auch betrachten, historisch. Das war also eine große Krise damit, dem Mord an dem ehemaligen libanesischen Premier Rafik Hariri. Das wurde auch unter anderem den syrischen Geheimdiensten vorgeworfen, dass sie da beteiligt waren. Also das war so eine große Krise, wo man merkte, okay, wenn ich jetzt jemanden zum Libanon befrage, dann ist hier Schweigen im Walde oder ne, keiner will sich äußern. Und das zweite große Thema, was heikel war, waren die Kurden. Weil ich bin dann in den Nordosten gefahren, um mich mit diesem Thema zu befassen. Die Kurden sind die größte ethnische Minderheit in Syrien, so 2 bis 3 Millionen Menschen. Und da bin ich dann richtig, also in Kamischli, diese Recherche in Kamischli war wirklich so wie Syrien in den 90er Jahren. Das heißt, 2 Geheimdienstmitarbeiter immer an meinen Fersen mit ihrem Moped.
Ja.
Also ich laufe 5 Schritte, sie fahren 5 Schritte neben mir her. Ich bleib stehen, sie bleiben stehen. Also wirklich wie in so einem schlechten Film, ganz ehrlich.
Ja.
Und da erinnere ich mich auch noch, die haben mich bis ins Hotel verfolgt, zu all meinen Gesprächen verfolgt. Das war dann problematisch für meine Gesprächspartner hinterher, weil die dann immer Besuch bekommen haben. Das war also total unschön und auch sehr dramatisch. Und am Ende der Woche weiß ich noch, dass ich zu denen gesagt habe, so, jetzt können sie ja froh sein, dass ich abreise, dann hätten sie mal wieder ein bisschen mehr Ruhe. Und dann meinten die, nein, sie seien ja nur zu meiner eigenen Sicherheit mitgefahren die ganze Zeit.
Natürlich.
Und dann habe ich ihnen geantwortet, ich dachte, Syrien ist so ein sicheres Land. Was macht ihr hier eigentlich so? Weil das war immer, ne, die Propaganda auch ist ja so sicher und aber es ist auch, also physische Sicherheit in dem Sinne ist es tatsächlich ein sicheres Land, weil Polizeistaaten ja meistens für Sicherheit auf den Straßen sorgen, jetzt mal in Sachen Kriminalität oder Diebstahl oder so. Hm. Insofern von dem Punkt, von der Warte her war es tatsächlich sicher.
Hm. Was hast du denn von dem Syrienkrieg dann später mitbekommen?
Da hatte ich das Land schon verlassen, weil ich dann tatsächlich Ärger bekommen habe mit dem syrischen Regime wegen meiner Berichterstattung über die Assads und die Familie und die Erbfolge. Da hatte ich einen Artikel geschrieben, der in ganz, also der an ein paar Stellen falsch ins Arabische übertragen wurde von der Deutschen Welle damals. Und da wurde auf einmal mir die Akkreditierung entzogen. Keiner hat mit mir geredet. Ich wusste überhaupt nicht, wie mir geschah. Im Informationsministerium wollte keiner mehr mit mir sprechen. Und ich wusste überhaupt nicht, woran es lag. Und dann hat irgendjemand mir den Hinweis gegeben, ich sollte mal meine arabischen Artikel googeln, wo ich gesagt habe, ich schreibe gar nicht auf Arabisch, ich kann nicht Arabisch schreiben, ich kann das nur sprechen, ich schreibe nur Deutsch oder Englisch. Und dann meinten die, ah ja, und dann war mir also klar, dieser Artikel hatte das verursacht. Und dann musste ich das Land verlassen, 2008 mehr oder weniger.
Ach, krass, okay.
Genau, und dann bin ich also ausgereist und und konnte dann nur noch so zu Besuch ins Land fahren, aber nicht mehr zum journalistischen Arbeiten. Insofern habe ich die Revolution dann auch noch verpasst 2011. Also ich bin 2011 nochmal dort gewesen, habe da auch nochmal irgendwie ein paar Leute getroffen, aber ich konnte dann, man hat mich abgeschoben im April 2011, das letzte Mal, als ich eingereist bin, hat man meinen Pass genommen und gesagt, so Frau Heilberg, Sie fliegen jetzt mit dem nächsten Flugzeug wieder nach Hause.
Krass.
Und das war also das letzte Mal in den Regimegebieten. Ich war jetzt zuletzt im Nordosten. Der Nordosten ist ja autonom verwaltet von einer kurdischen Partei und genau, und da kann ich hinfahren und da war ich jetzt auch 2021 zuletzt.
Aber das heißt, du hattest vorher schon deine Wohnung aufgegeben, weil du hast ja eben zu Recht gesagt, das war dein Zuhause. Ne? Das wäre ja wär ziemlich mies gewesen, wenn du dann einfach nicht mehr zu deinem Zuhause gekonnt hättest.
Genau, also ich hatte dann Syrien schon verlassen und war dann nach Berlin gegangen und hatte mich hier auch schon irgendwie eingerichtet und bin eben immer wieder hingefahren und aber durfte eigentlich offiziell nicht mehr journalistisch arbeiten in Syrien.
Wie fühlt sich das an, abgeschoben zu werden?
Ja, das war eine interessante Erfahrung, weil einem tatsächlich ja der Pass weggenommen wird.
Ja.
Und ich dann auch, also die Geheimdienstleute am Flughafen haben mich dann nochmal zu meinem Koffer kurz gelassen, freundlicherweise, damit ich da was raushole, also eine Zahnbürste oder so.
Ja.
Und dann habe ich da auf diesem Flughafen gesessen, 24 Stunden oder so eine ganze Nacht. Die ganzen Ladenbesitzer waren natürlich wieder furchtbar nett und haben mir irgendwie Tee gebracht oder Nüsschen oder sowas. Also die waren natürlich alle wieder sehr freundlich. Die dachten, was macht die arme Frau hier immer noch am Flughafen?
Ja.
Wieso? Ne? Aber also von Geheimdienstseite war das natürlich frustrierend. Aber das hatte ich ja schon, da hatte ich schon viele blöde Erlebnisse auch gehabt. Insofern war das jetzt. Ich fühlte mich nicht persönlich bedroht, weil das Schlimmste, was mir eben sowieso grundsätzlich passieren konnte, ist ja ausgewiesen zu werden. Ich hatte jetzt eigentlich zu keinem Zeitpunkt die Angst, dass man mich verhaftet und in irgendeines dieser Foltergefängnisse sperrt. Sondern also die Drohkulisse die ganzen Jahre auch war eigentlich immer, wenn ich jetzt eine rote Linie überschreite, dann muss ich das Land verlassen. Das war so ein bisschen das, was mir drohte, was ich auch nicht wollte, aber es war jetzt keine persönliche Gefahr für Leib und Leben.
Hättest du denn, wenn du die Möglichkeit gehabt hättest, dann auch aus dem Krieg berichten wollen? Weil das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer, Kriegsberichterstattung. Ne?
Ich hätte auf jeden Fall diese Revolution gerne mitbekommen, weil das war wirklich eine Revolution, die an vielen, vielen Orten im Land stattfand. Wir haben das vielleicht nicht so im Blick, weil wir denken, da fehlte jetzt irgendwie die Riesenkundgebung in Damaskus, aber es waren Millionen Menschen, die im ganzen Land demonstriert haben. Hier 2000, da 5000. Es war zwei große Demonstrationen von jeweils 500.000 in Homs damals und das waren also Riesendemonstrationen, von denen wir nicht so viel mitbekommen haben und das hätte ich schon gerne mitbekommen. Also ich habe das hier am Computer verfolgt, live.
Ja, ja.
Ich habe das, als das losging, war ich hier wirklich stundenlang saß ich da und habe mir das angeguckt, weil es ja gefilmt wurde und sofort hochgeladen wurde.
Ja.
Das war ja auch so die erste Revolution, die online stattfand,
ja,
über die wir tatsächlich sehr genau Bescheid wussten aufgrund der vielen Aktivisten, die das einfach 1:1 hochgeladen haben, was da passiert ist.
Vielleicht lass uns nochmal so auf den Konflikt und auch die Akteure in diesem Krieg sprechen, weil es ist ein komplexes Thema. Du hast eben schon die sozialistischen Bruderstaaten angesprochen, die Sowjetunion spielt eine Rolle, beziehungsweise hat eine Rolle gespielt. Jetzt ist es Russland, das nach wie vor eine Rolle spielt in der Unterstützung des Assad-Regimes. Vielleicht kannst du das mal sortieren, wer da eigentlich mit wem, gegen wen unterwegs ist.
Genau, also Russland hat Bashar al-Assad eigentlich gerettet, kann man sagen, weil das Assad-Regime kam schon unter ziemlichen Druck aus dieser Revolution, die anfänglich ja aus friedlichen Protesten vor allem bestand, wurde ein bewaffneter Aufstand. Dieser bewaffnete Aufstand hat sich radikalisiert, vor allem weil unter den ausländischen Unterstützerländern eben auch viele waren, die einen politischen Islam dort stark sehen wollten. Also die Türkei, Saudi-Arabien und Katar waren die Hauptfinanziers dieser bewaffneten Gruppen, während eben die sogenannten gemäßigten Rebellen, so hat man die am Anfang genannt, die haben eben ein bisschen Unterstützung bekommen von den USA und von Europa, aber sehr wenig, sehr planlos Und das hat nicht gereicht. Also ist dieser Aufstand sozusagen islamisiert worden, er hat sich radikalisiert, so konnte Assad ihn eben auch immer als Kampf gegen den Terror irgendwie darstellen. Mhm. Dann tauchte ja auch noch der sogenannte Islamische Staat auf, der IS, der aus dem Irak hinüber schwappte nach Syrien, dort sein Kalifat errichtete, ne? Wir erinnern uns. Mhm. Also Bashar al-Assad war jedenfalls so im Jahr 2015 echt ziemlich bedrängt von diesen ganzen bewaffneten Gruppen. Und da kam dann Wladimir Putin, der russische Präsident, und sagte, nee, also sowas wie in Libyen erleben wir nicht nochmal, weil wir erinnern uns, 2011 ging es darum, dass die NATO in Syrien mit einem Mandat des Weltsicherheitsrates eingreift, um Zivilisten zu schützen. Mhm. Das war also das Mandat war damals, ihr dürft dorthin, um Zivilisten zu schützen. Was hat die NATO gemacht? Sie hat das Mandat überdehnt und hat am Ende auch das Gaddafi-Regime gestürzt. Mhm. Und da hat Putin gesagt, Putin hatte sich enthalten im Weltsicherheitsrat damals. Und da hat er gesagt, nö, also das passiert jetzt nicht nochmal, weil der Weltsicherheitsrat ist auch nicht dazu da, irgendwelche Regime zu stützen. Könnte auch mal gefährlich werden für mich. Ja. Also da halte ich meine Hand konsequent über Bashar al-Assad. In Syrien wiederholt sich das nicht. Und seitdem ist dieser Weltsicherheitsrat auch total gelähmt im Syrien-Konflikt. Und Russland hat dann 2015 die eigene Luftwaffe geschickt und militärisch aktiv dieses Regime an der Macht gehalten, weil die Luftwaffe war dann ganz entscheidend bei der Rückeroberung all der Gebiete, die inzwischen oppositionell kontrolliert waren, weil das Assad-Regime hatte tatsächlich 2/3 des Landes nicht mehr unter seiner Kontrolle. Und diese Gebiete wurden dann massiv bombardiert und zerstört. Und das sind so die Bilder, die vielleicht manche noch im Kopf haben, von Aleppo und Homs. Also diese zerstörten Wohngebiete, die wirklich mit der russischen und syrischen Luftwaffe konsequent zerstört wurden. Infrastruktur, vor allem Krankenhäuser. Ich meine, sämtliche Krankenhäuser in Ost-Aleppo wurden gezielt angegriffen und vernichtet. Das ist ja auch so ein bisschen das Playbook für die Ukraine heute. Ja. Das war ja so ein bisschen der Blick nach Syrien, der einem da hilft zu verstehen, was die Russen jetzt vielleicht in der Ukraine vorhaben. Also da gibt's viele Parallelen. Das hat Bashar al-Assad gerettet, aber es war nicht nur Russland, sondern auch der Iran. Weil der Iran hat die Bodentruppen geliefert, die Assad brauchte, weil seine eigene Armee viel zu wenig Leute waren. Die waren total demoralisiert. Und die Iraner haben aus dem Ausland Kämpfer, Milizen, Milizionäre, Söldner organisiert, die dann im Land für Assad am Boden diese Gebiete zurückerobert haben. Das war sozusagen der erste schiitische Dschihad, wenn man so will. Also schiitische Kämpfer aus Afghanistan, aus Pakistan, aus Iran, die dorthin geschickt wurden mit einem Solden monatlichen und die haben dann für Assad am Boden gekämpft und die russische Luftwaffe von oben. Und so hat Assad eben 2/3 des Landes wieder zurückerobert und hat diesen Krieg militärisch für sich entschieden, während Europäer und Amerikaner immer davon redeten, dass man ja eine politische Lösung bräuchte und man müsste mal verhandeln und das hat man dann in Genf getan und das ist natürlich, bringt alles gar nichts, wenn eine Partei, nämlich das Regime, weiß, es kann diesen Krieg militärisch gewinnen, weil es alles hat, was es dafür braucht.
Ja, klar. Mhm.
Das war also, ist so eine wichtige Erkenntnis auch grundsätzlich, ne? Also wann kann ein Krieg enden? Ja, der kann eigentlich erst am Verhandlungstisch enden, wenn alle beteiligten Parteien keinen Sinn mehr darin sehen, weiterzukämpfen. Macht keinen Sinn mehr, weil ich kann es nicht gewinnen, also müssen wir das irgendwie einigen, also lass uns mal hinsetzen.
Ist ja auch, genau, ist ja auch ein wichtiger Punkt, ne, mit dem Blick auf die Ukraine, wo ja...
Genau, für alle Konflikte, ne, das gilt, kann man auch historisch gucken, ne, also wann gab es Lösungen, gibt es eigentlich erst, wenn man eine militärische Pattsituation hat. Mhm. Also wenn wirklich beide Seiten nur noch verlieren, indem sie weiterkämpfen.
Jetzt sagst du, 2/3 sind wieder kontrolliert vom Assad-Regime, was ist übrig geblieben?
Es ist im Nordwesten die Provinz Idlib übrig geblieben.
Die ist auch nach wie vor häufig in den
Nachrichten. Die ist immer noch in den Nachrichten, ne? Genau. Also da ist, die ist in den Nachrichten, da sitzen 4 Millionen Zivilisten unter echt unerträglichen Bedingungen. Hm. Häufig entlang der Grenze zur Türkei. Da sitzen Millionen in so improvisierten Zeltlagern, ja, also unter ganz schrecklichen Bedingungen. Und dort regiert eine extremistische Gruppe, HTS, Hayat Tahrir al-Sham, ein ehemaliger Al-Qaida-Ableger. Die haben dort die Kontrolle, die haben auch so ein eigenes, eine eigene Regierung dort aufgebaut, eine Verwaltung und so. Das ist sozusagen das letzte, in Anführungszeichen, oppositionelle Gebiet. Aber da leiden natürlich auch bis heute Aktivisten, die irgendwelche Frauenzentren betreiben und alternative Medien gegründet haben. Die leiden auch unter diesen Dschihadisten da natürlich, also unter diesen extremistischen Milizen. Und dann gibt es eben im Nordosten dieses autonome Gebiet, ja, und das wird von einer kurdischen Partei federführend kontrolliert, ist aber eigentlich ein Projekt für den ganzen Nordosten, also es ist nicht nur kurdisch. Mhm. Das Ganze heißt autonome Verwaltung Nord- und Ostsyrien, ja, und das ist ein Drittel des Staatsgebietes, da liegt auch das wenige Öl und Gas, das Syrien überhaupt hat, und das war mal früher ganz wichtig wegen der Landwirtschaft, jetzt haben wir gerade seit Jahren eine furchtbare Dürre, der Weizen, und das wurde eigentlich alles im Nordosten angebaut, aber jetzt gerade wächst da irgendwie ganz wenig nur noch, und dieses Gebiet ist also sehr wichtig eigentlich für das Land insgesamt wegen der Versorgung. Und es ist eben aus Sicht der Kurden auch das erste Mal, dass sie ihre eigenen, also dass sie ihre Sprache sprechen dürfen, dass sie so eine Selbstverwaltung aufgebaut haben, so eine de facto Autonomie.
Und da kommt die Türkei ins Spiel.
Und da kommt die Türkei ins Spiel. Das ist so ein bisschen das Frustrierende, weil da steht jetzt alles auf der Kippe und ist in großer Gefahr, weil Präsident Erdogan in der Türkei sagt, nö, das ist alles gefährlich. Das sind eigentlich alles Terroristen aus seiner Sicht, weil die ideologisch der PKK nahestehen. Mhm. Das ist das große Drama. Und deswegen ist aus Sicht der Türkei sind das Terroristen. Aus Sicht des Westens sind es Verbündete im Kampf gegen den IS. Denn es waren halt genau diese kurdischen Kämpfer, die den IS zurückgedrängt haben und besiegt haben. Ja, die haben auch viele Leute dabei verloren. Es gibt auch weibliche Kämpfende. Vielleicht erinnert sich mancher an diese Schlacht von Kobane. Ja. Mhm. Kobane 2014, 15 war das. Das war diese symbolische Stadt an der türkischen Grenze, wo der IS eben versucht hat, diese Stadt noch einzunehmen. Und dann haben diese heldenhaften kurdischen Kämpfer die Stadt verteidigt. Mhm. Und das war so der erste Moment, wo die Weltgemeinschaft das wahrgenommen hat. Ja, also diesen Kampf der Kurden gegen den IS und gegen diesen dschihadistischen Terror. Und genau, das hat am Ende dazu geführt, dass der IS eben verdrängt wurde, das Kalifat ist zerstört worden und die Kurden haben eben diese Gebiete übernommen und dort eine Autonomie errichtet, die sehr groß geworden ist und auch viele arabische Gebiete umfasst, ist eben nicht nur kurdisch. Und deswegen müssen sie natürlich an ihrer eigenen Legitimität arbeiten, weil, also man müsste natürlich schon noch mehr andere Kräfte auch mit einbeziehen, was sie versuchen, was aber eben noch nicht so hundertprozentig gelingt.
Wie schaut der Westen auf diese autonome Verwaltung? Weil, du hast gerade gesagt, sie ja ehemals unterstützt worden sind im Kampf gegen den IS. Ne?
Das sind eigentlich immer noch unsere Verbündeten. Mhm. Und das Interessante ist eigentlich, dass ja die bewaffneten Gruppen dieser autonomen Verwaltung schon lange unsere Verbündeten sind, wir uns aber total schwer damit tun, mit den Politikern dieser Verwaltung uns mal zu treffen oder vielleicht mal Entwicklungszusammenarbeit dort zu beginnen oder so, weil wir eben aus Rücksicht auf die Türkei uns davor scheuen, offizielle Kontakte aufzunehmen. Das ist ja auch kein anerkanntes Autonomiegebiet. Also der offizielle Ansprechpartner für Syrien ist das Assad-Regime. Ja. Das ist das Mitglied in der UNO ist nun mal das Assad-Regime. Das ist immer sehr tragisch. Eigentlich müsste diese autonome Verwaltung sich erst mit Damaskus einigen auf so eine anerkannte Autonomie und dann könnte man auch international anerkannt werden. Das ist schon richtig. Die Amerikaner sind ein bisschen mutiger. Die sind auch noch mit einigen wenigen Truppen, 900 Soldaten haben die da noch stehen, um dieses kurdische Projekt auch irgendwie zu verteidigen. Aber Deutschland tut sich besonders schwer, weil was wir machen zum jetzigen Zeitpunkt ist, dass wir in den ehemaligen IS-Gebieten uns engagieren, also sagen, ja, ne, die sind total zerstört worden, ja auch durch die amerikanischen Luftangriffe bei der Rückeroberung sind wir irgendwie zuständig, dann machen wir mal hier ein Projekt und da ein Projekt, aber die kurdischen Gebiete, die nie unter IS-Kontrolle waren, da engagieren wir uns nicht. Und das ist natürlich aus Sicht der Menschen vor Ort totale Doppelmoral, ja, und überhaupt nicht nachvollziehbar, weil für die Menschen kommt es so an, als ob wir den Kurden nicht helfen wollen, sondern nur den Arabern. Das ist nicht so gemeint, aber das ist dann außenpolitische, ne, das ist dann die Signalwirkung, die außenpolitische Signalwirkung, die wir da setzen und das ist irgendwie sehr traurig. Und eigentlich hatten auch alle gedacht, mit Annalena Baerbock als Außenministerin und den Grünen im Außenministerium würde sich das ein bisschen ändern, aber da sind wir ja noch ein bisschen frustriert.
So, das heißt, Putin bzw. Russland hat dafür gesorgt, dass das Assad-Regime wieder die Oberhand in Syrien hat und das Assad-Regime mit der Türkei hat eigentlich ein gemeinsames großes Interesse daran, denn die Regelung im Norden anders zu machen, als sie jetzt ist, also diese Gebiete möglicherweise auch wieder zurück ins Assad-Regime zu überführen?
Ja, das ist so ein bisschen das, was jetzt droht, weil Präsident Erdogan, der eigentlich ein ganz erklärter Gegner von Assad war, weil er hat ja von Anfang an die Opposition unterstützt und er hat diese bewaffneten islamistischen Milizen unterstützt, Erdogan. Und er hat auch ja diesen ganzen Dschihad, der da durch die Türkei nach Syrien gewandert ist, also internationale Dschihadisten, unsere europäischen IS-Mitglieder, die sind alle durch die Türkei ja zum IS in den Kalifatstaat gewandert. Also er hat ihn beschimpft als Massenmörder und so, Erdogan. Assad meine ich jetzt. Mhm, und ja. Aber trotzdem sagt er jetzt eben, ja, also jetzt hat er eigentlich zwei andere Probleme zu lösen, Präsident Erdogan, nämlich erstens wieder die fast 4 Millionen syrischen Geflüchteten irgendwie loswerden, die in der Türkei sind, weil sich die Stimmung in der Türkei zunehmend gegen diese Menschen richtet. Ja, die werden auch so verantwortlich gemacht jetzt für die Wirtschaftskrise in der Türkei. Das sind dann so die Sündenböcke. Mhm. Und er will eben, die will er nach Syrien zurückschicken und womöglich ansiedeln entlang der türkisch-syrischen Grenze. Und sein zweites großes Problem ist eben diese kurdische Autonomie, weil das möchte er eigentlich nicht haben, dass da so ein attraktives Gelände oder Gebiet entsteht, weil er ja selber sehr viele kurdische Bewohner hat, gerade im Südosten der Türkei. Das ist eigentlich die größte kurdische Bevölkerung, sitzt eben in der Türkei und die sollen da auch nicht irgendwie ermutigt werden. Und deswegen porträtiert er dieses kurdische Experiment in Nordostsyrien als Terrorstaat und also leitet daraus eine Bedrohung ab für die Türkei, die sie tatsächlich nicht darstellt. Aber deswegen sagt Erdogan, ach Mensch, ich einige mich mit Assad, dann kann ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, nämlich erstens Syrer zurückschicken und zweitens die Kurden dieses Projekt zerstören, diese autonome Verwaltung, weil Assad dann dort wieder die Kontrolle übernimmt. Das ist jetzt so ein bisschen der Plan, den viele befürchten, und das wäre auch sehr tragisch für die Menschen, sowohl die syrischen Geflüchteten in der Türkei als auch die Menschen in Nordostsyrien.
Und wir können an der Stelle festhalten, dass was mit einer Revolution, die du damals in Berlin am Computer online verfolgt hast, gestartet hat, das ist ja vollständig im Sande verlaufen. Assad ist und bleibt Machthaber in Syrien, und wahrscheinlich sind die Zustände auch die gleichen wie zu der Zeit im Land, oder?
Also die Unterdrückung, die Verfolgung, daran hat sich nichts geändert. Es ist insofern noch schlimmer geworden, weil da eine riesen Wirtschaftskrise dazugekommen ist, also Inflation, die Leute können sich nichts mehr leisten, das Land ist also völlig, viele Teile sind zerstört. Deswegen ist das Leben noch mal viel härter geworden für die Menschen, die noch in Syrien leben, einerseits. Und es gibt eben nach wie vor mehr als 100.000 politische Gefangene, Verschwundene, von denen wir gar nicht wissen, wo sie sind. Es gibt Beweise, wie es sie nie gab, für Völkerrechtsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Falle Syriens, weil wir Fotos eines Militärfotografen haben, Cäsar, der die außer Landes geschmuggelt hat, der hat die getöteten Gefangenen des Regimes fotografiert, die allesamt eine Nummer tragen, und aus dieser Nummer geht hervor, wo dieser Gefangene gestorben ist, in welcher Geheimdienstabteilung. Das heißt, das Regime dokumentiert seine eigenen Verbrechen, und diese Fotos, über 27.000 Fotos, sind rausgeschmuggelt worden 2013. Wir haben Dokumente, die eine andere Organisation sammelt, mehr als 1 Million Dokumente, die Befehlsketten belegen, wer wann welche Befehle erteilt, weil damals die Oppositionellen und die Aktivisten bei der Übernahme von Gebieten diese Dokumente gesichert haben und auch außer Landes geschmuggelt haben. Das heißt, wir haben für diese Verbrechen des Regimes Fotos, wir haben Dokumente, wir haben Zeugen ohne Ende natürlich, die das Land verlassen haben, die selbst gefangen waren, die berichten können von den Zuständen in diesen Geheimdienstzentralen. Und trotzdem haben wir natürlich immer noch kein Gefühl von Gerechtigkeit, weil das ja weitergeht. Ja? Mhm. Die Verbrechen, die zum Teil vor europäischen Gerichten ja verhandelt werden, da gab es einen großen, aufsehenerregenden Prozess in Koblenz, in Deutschland, Deutschland ist auch federführend dabei. Genau diese Verbrechen, die dann vor Gericht besprochen werden, finden in dieser Sekunde statt. In Syrien immer noch. Und das ist halt total dramatisch, weil das kennen wir so nicht, ne? Also beim Balkan oder Ruanda, ne? Diese Riesenverbrechen und großen internationalen Prozesse, die fanden ja immer 10, 20 Jahre statt danach, nachdem es passiert war. Und jetzt haben wir in Syrien haben wir solche Verfahren und wissen, das passiert gerade immer noch weiter. Ne? Und das ist natürlich extrem frustrierend. Vor allem für die vielen Menschen, die eben auch das Land verlassen haben und nichts tun können.
Ja, oder und damals auf die Straße gegangen sind und sich nichts geändert hat. Ne?
Genau.
Die spannende Frage ist aber, wie könnte sich was ändern, ne? Also wahrscheinlich nicht ohne Assad, oder? Also kannst du dir ein Modell vorstellen, ein Modell, wo Frieden in dieser Region herrschen könnte, ohne Assad?
Also mittelfristig wird auch dieses Regime nicht ewig an der Macht bleiben, das denke ich schon, das hat die Geschichte schon so ein bisschen gezeigt, ja. Aber ich glaube, viele Aktivistinnen und Aktivisten, die damals demonstriert haben, die haben auch was Wichtiges erkannt, die haben gesagt, eigentlich brauchen sie erstmal eine Revolution auf der individuellen Ebene. Ja, weil wenn ein Land und eine Gesellschaft 50 Jahre in der Diktatur lebt, dann habe ich auch nicht gelernt, meine Meinung zu formulieren. Ich habe auch nicht gelernt, zu diskutieren. Ich habe auch nicht gelernt, eine politische Debatte zu führen. Ich habe überhaupt nicht gelernt, mich irgendwie zu organisieren. Es gab keine Gewerkschaften, nichts in Syrien. Und das ist ja ein wichtiger Schritt erstmal. Ne? Wenn wir jetzt woanders hingucken, wir gucken in Iran oder was weiß ich, Somalia gab es Proteste, Hongkong. Diese ganzen Bewegungen, revolutionäre Bewegung, Protestbewegung, die lernen voneinander. Und die Syrer waren wirklich diejenigen, die da einen extrem hohen Preis bezahlt haben, weil sie mit sehr wenig Vorwissen und Kenntnisse diese Revolution gestartet haben, die dann so gescheitert ist an der massiven Gewalt dieses Regimes. Ja. Und diese Aktivisten sagen jetzt, okay, wir müssen erstmal, jeder von uns hat in sich selbst einen kleinen Assad. Ja? Wir sind alle mit diesem autoritären Denken groß geworden. Wir müssen das überwinden, wir müssen dieses autoritäre Denken erstmal überwinden, sodass wir als Gesellschaft reif sind und bereit sind für so eine Demokratie. Weil dann können wir es auch erst auf politischer Ebene umsetzen, wenn wir es für uns in den Familien privat gelernt haben. Und das ist, glaube ich, so die Erkenntnis, dass eben auch sehr viele Menschen, die jetzt im Exil leben, Syrerinnen und Syrer, das als Chance begreifen, an sich zu arbeiten, an ihren Familien, an der Gesellschaft zu arbeiten, um dann in mittelfristiger Zukunft, also nicht ganz nah natürlich, aber irgendwann in Syrien dann was Besseres aufzubauen, als das, was sie jahrzehntelang hatten.
Das wäre die Gesellschaft quasi selbst und die Verantwortung, die sie mit sich trägt. Jetzt hast du aber eben auch angedeutet, dass speziell Deutschland eine Verantwortung trägt und ihr nicht gerecht wird, dass du dir zum Beispiel von Annalena Baerbock mehr erhofft hättest. Du hast ganz am Anfang gesagt, gerade weil so viele syrische Flüchtlinge bei uns sind, und müssen wir dieser Verantwortung gerecht werden? Was würde das denn bedeuten?
Ja, vielleicht muss man es noch einmal sagen. Also die Syrer sind die zweitgrößte Migrantengruppe in Deutschland. Ja, jeder trifft inzwischen Syrer und Syrerin. Ja, also ob in der Kita, ob an der Uni, ob beim Friseur oder als Kieferorthopäde. Ich habe ständig mit Syrerinnen zu tun. Und man kann auch überall syrisch essen inzwischen. Übrigens in jeder mittleren Großstadt in Deutschland kann man syrisch essen. Übrigens
nicht, weil die
also das ist erstens sehr lecker. Zweitens übrigens nicht, weil die Syrerinnen und Syrer alle so gerne Köche werden wollten schon immer, sondern weil ein Restaurant zu eröffnen eines der wenigen Dinge ist, die man in Deutschland ohne großen bürokratischen Aufwand tun kann. Ja? Weil die Syrer haben ja ganz oft in ihren eigenen Berufen, können sie hier nicht arbeiten. Mhm. Wenn ich zum Beispiel Hebamme bin oder Physiotherapeut oder Lehrer oder Erzieher, dann kann ich hier meinen Abschluss nicht anerkannt bekommen. Das ist extrem kompliziert und wir bremsen ganz viele Menschen aus, die eigentlich hier sofort gerne loslegen wollten, als Lehrer zum Beispiel oder Physiotherapeuten, weil das geschützte Berufe sind in Deutschland. Mhm. Und bei einem geschützten Beruf muss ich zum Beispiel, wenn der anerkannt werden soll, brauche ich ein polizeiliches Führungszeugnis meines Heimatlandes. Ja? Das heißt, Deutschland verlangt jetzt, dass ein Syrer sich von diesem Folterregime in Damaskus, das wir zu Recht sanktionieren, ein polizeiliches Führungszeugnis besorgt. Ja? Was für ein Wahnsinn. Ja. Also das nur mal so nebenbei von wegen, wie bremsen wir Syrerinnen und Syrer aus, die hier in fast 1 Million leben, um in ihren eigentlichen Berufen zu arbeiten, was sie da nicht tun können, sodass eben die Chemiker und Mathematiker und Geschichtslehrer und Englischlehrer leider inzwischen alle entweder im Delivery-Bereich, also entweder fahren sie Essen aus oder sie arbeiten als Security-Leute und das ist echt traurig. Die bleiben alle unter ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten.
Ja. Ohne totale Verschwendung, ne, wo wir die ganze Zeit...
Totale Verschwendung. Ne, und wir haben hier Fachkräftemangel. Genau. Ja, ich meine, ich kann dir so viele Geschichten erzählen von Elektromeistern, die, weil sie ihren Abschluss nicht anerkannt bekommen haben, haben sie es nochmal gemacht. Ja, sie haben 3 Jahre Berufsschule, alles nochmal gemacht, aber jetzt bräuchten sie einen Führerschein und ohne Führerschein stellt sie leider keiner ein, weil jeder Elektromechanik braucht. Aber das Jobcenter sagt, nö, den Führerschein bezahlen wir erst, wenn er 3 Arbeitsverträge bringt von Elektrobetrieben, die ihn einstellen würden, wenn er den Führerschein hat, wo ich denke, Kinder, könnt ihr einfach den Führerschein bezahlen? Es kann doch nicht wahr sein, dass wir es denen so schwer machen. Wirklich, ich habe so viele Geschichten von Leuten gehört, weil ich habe das im letzten Jahr nochmal recherchiert, von wegen Fachkräftemangel in Deutschland. Wir brauchen Zuwanderung und wir haben ja 800.000 Syrer. Warum passt das nicht besser zusammen? Ja? Warum machen wir nicht mit den Leuten, die hier sind, das ein bisschen leichter? Ja, es gibt auch Leute, die haben ihr Abiturzeugnis leider in den Ruinen ihres Heimatortes verloren. Ja. Und dann kann ich hier keine Ausbildung zum Pfleger machen. Ja, der hat ja kein Abiturzeugnis. Dann lass ihn doch mal anfangen und guck doch mal, wie er sich macht. Mach doch mal einfach so ein Probejahr oder probehalbes Jahr. Aber auf Dokumenten zu bestehen, die ich als Syrer, der ich aus diesem Krieg geflüchtet bin, gar nicht mehr beibringen kann, weil ich sie eben verloren habe, das ist halt einfach totaler Wahnsinn. Das nur so nebenbei. Als wirklich ein großes Problem an bürokratischen Hemmnissen und der Arbeitsmarkt in Deutschland ist so überreguliert und verunmöglicht wirklich jedes Engagement von Menschen, die da schnell in Arbeit kommen wollen. Aber ich meine, Deutschland hat nicht nur sehr viele Syrer hier, weswegen uns das interessieren muss, weil wenn die Syrer weiter ihren Konflikt haben, dann verstehen die sich auch hier vielleicht untereinander gar nicht so gut, ja, weil die haben ja auch, da kommen ja alle möglichen Syrerinnen und Syrer hierher, die eben darunter leiden, die noch Verwandte haben, die traumatisiert sind, die diesen Konflikt weiter verfolgen, weil es den Verwandten schlecht geht. Also wir haben ein Interesse daran, dass dieser Konflikt irgendwie anders verläuft und wir zahlen jedes Jahr mehr als 1 Milliarde Euro an die Vereinten Nationen für die Syrienhilfe. Und diese Syrienhilfe landet eben nicht bei den bedürftigsten Menschen im Land, sondern beim Assad-Regime, weil das dann entscheidet, in erster Linie, wem wo geholfen wird. Und das ist eben der nächste große Skandal, dass wir uns mehr dafür einsetzen müssten, dass tatsächlich die Vereinten Nationen entscheiden nach Bedürftigkeit und nach humanitären Kriterien, wem geholfen wird und nicht das Assad-Regime entscheidet, welche Organisation wie viel Geld bekommt am Ende, weil sie die UN nämlich ziemlich in der Hand haben vor Ort. Das ist also der zweite große Kritikpunkt.
Klammer auf, auch über sehr viel Geld verfügt, ne? Also Assad und seine Familie, sie sind ja ziemlich reich im Gegensatz zum Großteil seiner Bevölkerung.
Also sie haben auf jeden Fall immer Strom in Damaskus und die meisten anderen Menschen haben halt nur stundenweise Strom. Ja. Na klar geht's denen, in den Palästen geht das Licht nie aus, auch im Falle von Sanktionen oder was auch immer. Das ist ja das große Drama. Die profitieren ja auch von den Schwarzmarktpreisen, die profitieren vom Schmuggel und so. Das ist im Grunde ein mafiöses System, das sich selbst erhält, egal wie sehr es unter Druck gerät von außen. Das ist natürlich auch alles schwierig. Was will ich da machen? Ich sage ja auch gar nicht, dass es einfach ist, aber Fakt ist, dass Europa sich eigentlich aus diesem Konflikt herausgezogen hat. Also es hat hat nichts zu melden, es hat auch keine Einflussmöglichkeiten, keine großen. Man hätte eben im Nordosten sagen können, okay, komm, wir unterstützen dieses Projekt, weil da könnte wirklich eine Alternative entstehen, da könnte was Besseres entstehen. Die Situation ist auch viel besser. Es gibt dort 200 NGOs, die arbeiten können. Da geht es um Frauen und Gleichberechtigung in Führungspositionen. Die haben alle eine Doppelspitze da in Nordostsyrien, immer eine Frau und ein Mann in Verantwortung. Wir haben ein riesen Umweltproblem. Wir haben die Erdölförderung, die alles verseucht, weil es keine Raffinerien gibt. Die großen Themen der Grünen könnte man in Nordostsyrien behandeln. Ja? Frau Baerbock könnte dort alle ihre Themen, feministische Außenpolitik, Umweltschutz, Klimawende, ne? Wir haben die Dürre dort. Also kann man alles bearbeiten, aber wir machen es nicht.
Man würde eben der Türkei ein Stück weit den Rücken zudrehen.
Erdogan verärgern. Ja. Nein, nicht der Rücken. Ich meine, ganz ehrlich, also ich meine, Erdogan hat ja auch kein Interesse daran, dass es dieser Region einfach nur total schlecht geht. Die Amerikaner haben dort schon jetzt die Sanktionen abgebaut und wollen dort mehr Investitionen. Und da hat die Türkei auch nicht gesagt, nö, dann brechen wir unseren diplomatischen Kontakt nach Washington ab. Das passiert ja nicht. Ja. Also man könnte deutlich mutiger sein. Wir machen keine mutige Außenpolitik in Deutschland. Wir sind eher verzagt, so ganz grundsätzlich. Und das betrifft dann eben Nordostsyrien, in dem Fall genauso. Und da hatte man sich mehr erhofft. Also von wegen wertebasierte Außenpolitik, und das passiert dann doch noch zu wenig. Und da könnte man mit kleinen Schritten, glaube ich, schon sehr viel bewirken. Da muss man nicht so eine große Nachricht draus machen, muss ja nicht so viele Leute mitkriegen, dass man in Nordostsyrien jetzt auch in den kurdischen Gebieten Entwicklungszusammenarbeit macht. Ja, wovon reden wir hier? Ja, wir reden jetzt irgendwie um Umweltschutz und solche Sachen und soziale Projekte, Versöhnungsprojekte. Es macht überall Sinn.
Ja.
Und ob dann das dazu führt, dass die Türkei und Deutschland ihre bilateralen Beziehungen in die Krise stürzen, das glaube ich eher nicht. Aber den Mut haben wir nicht. Oder das Interesse nicht, weil alle sind mit der Ukraine beschäftigt.
Und da sind wir wieder am Anfang, nämlich beim Aufmerksamkeitsdefizit und bei deiner Mission quasi.
Oh je.
Ja. es klingt zu groß, ja, also suchen wir ein anderes Wort. Jetzt haben wir natürlich auch wieder viel über Syrien gesprochen. Du hast ja am Anfang des Gesprächs gewünscht, dass wir vielleicht auch einen kleinen Schlenker machen. Haben wir ja am Anfang auch.
Haben wir am Anfang ein bisschen noch was anderes gemacht.
Aber es ist ja ein wichtiges Thema und es liegt dir ja auch am Herzen. Wie ist das eigentlich passiert? Also du bist in dieses Land gegangen und hast gesagt, okay, das ist ein wichtiges Land und ich will versuchen, daraus zu berichten.
Also 2001, ob da Syrien wichtig war oder nicht, war eigentlich überhaupt nicht absehbar. Also, dass da 10 Jahre später eine Revolution und ein Krieg beginnt, das war ja gar nicht absehbar.
Das stimmt, ja.
Also, das ist ja so ein bisschen auch dieses Kriegsgewindlertum von uns Journalisten, muss man auch echt mal so sagen, mal ein bisschen selbstkritisch. Also, ich bin da hingegangen nach dem 11. September, weil da sonst niemand war, weil Hafez al-Assad gestorben war, der alte Präsident 2000, und sein Sohn kam an die Macht, und ich denke so, wow, als Politikwissenschaftlerin, jetzt kommt der Umbruch und jetzt gucke ich zu, wie das Land sich demokratisiert und so, weil die Hoffnungen waren ganz groß damals. Mit Bashar al-Assad. Hat nicht geklappt, hat sich nicht viel geändert politisch, nur wirtschaftlich ein bisschen liberalisiert. Also das war für mich, war die Motivation, da hinzugehen, mal zu gucken, ne, wie ist das hier, und außerdem kann ich den ganzen Nahen Osten bearbeiten aus Damaskus. Das war so die Idee. Dass das dann eben 10 Jahre später mit dieser Revolution passieren würde, dass daraus ein riesiger Krieg werden würde, der uns so betrifft in Europa, konnte ich nicht ahnen. Davon habe ich am Ende profitiert, weil ich auf einmal gefragt wurde, ja, Syrienkrieg, Frau Hellberg, können Sie es nochmal erklären? Oder auch die Syrer, die dann zu uns kamen, ja, 2015, 2016, auf einmal wollten alle wissen, ja, Frau Hellberg, wie sind denn diese Syrerinnen und Syrer, wie ticken die denn? Was haben die denn für ein Islamverständnis? Wie kochen die denn? Warum machen die das denn so? Das verstehen wir alles gar nicht. Mhm. Also dieses Integrationsthema kam ja dann nochmal on top sozusagen. Also dann war ich nicht mehr nur Expertin für den Krieg und für Syrien als Land, sondern Expertin für die Syrerinnen und Syrer, die hierher gekommen sind. Mhm. Das war sozusagen, also auch rein aus journalistischer Sicht war das eine glückliche Fügung, weil ich einfach sehr viel zu tun hatte mit diesem Konflikt und mit diesem Land und den Menschen. Was mir auch wichtig ist natürlich, das immer wieder zu erklären und auch einen Beitrag zu leisten für Verständigung in Deutschland, ja, weil da natürlich echt auch Kulturen aufeinanderprallen und verschiedene Ansichten aufeinanderprallen und da so ein bisschen die Missverständnisse runterzubrechen. Also das waren so, sind so die beiden Fronten, an denen ich da dann tätig wurde, aber ich berichte natürlich auch gerne über andere Dinge und habe auch nochmal so einen größeren außenpolitischen Blick, nicht nur auf die Region, sondern eben auch so insgesamt, was, wie gesagt, Autoritarismus, unser Umgang mit Autokraten, ne, was muss man da ändern, was muss man als Demokratie in Zukunft anders machen, wie sollten wir nicht abhängig uns machen von anderen Ländern, wenn wir es gerade von Putin nicht mehr sein wollen, ne? Also in dem Versuch, uns auf jeden Fall unabhängig von Russland zu machen, drohen ja neue Abhängigkeiten, die auch problematisch sein können. Ja. Also solche Themen beschäftigen mich auch, jetzt nicht nur Syrien. Mhm. Ja.
Also auf jeden Fall hast du offensichtlich genug zu tun, auch in naher Zukunft. Planst du nochmal zurückzugehen jetzt irgendwann demnächst, oder hast du eine Syrienreise oder eine Reise in die Region auf dem Zettel?
Also in den Nordosten auf jeden Fall. Da möchte ich schon bald nochmal wieder hin, um auch so ein bisschen zu gucken, wie da jetzt die Entwicklung ist, wie es auch mit der Türkei weitergeht. Ne? Das ist die Frage, wie lang kann man da noch hin? Wann übernimmt Assad wieder die Kontrolle dort? Das ist für mich ja dann auch, für mich schließen sich eben alle Türen, wenn das Assad-Regime wieder diese Gebiete komplett unter seiner Kontrolle hat. Das möchte ich also auf jeden Fall auch nochmal sehen, das ist richtig. Und genau. Insofern bin ich da schon weiter damit beschäftigt. Aber Syrien ist viel weniger in den Medien. Deutschlandfunk Nova ist übrigens eine sehr positive Ausnahme, weil sich dieser Sender sehr regelmäßig noch mit Syrien beschäftigt, im Gegensatz zu vielen anderen, die das tatsächlich weniger tun. Mhm. Also großes Lob erstmal an die Redaktion, vielen dass Dank, man den Konflikt überhaupt noch wahrnimmt. Genau. Aber ansonsten muss ich eben auch zusehen, dass man noch andere Themen bearbeitet. Also man kann jetzt nicht nur zu Syrien arbeiten, sondern muss eben den ganzen Nahen Osten im Blick haben und eben auch diese großen globalen Themen, die mich eben als Politikwissenschaftlerin auch sehr beschäftigen und interessieren.
Und es ist sowieso ein sehr komplexer Themenbereich, was den ganzen Nahen Osten angeht, und Syrien ist ein komplexer Teil, und ich kann mich nur bedanken, dass du uns diesen Konflikt noch mal ein bisschen näher gebracht hast und wir ein bisschen was über dein Leben erfahren durften.
Ja, freut mich auch. Vielen Dank für die Gelegenheit.
Christine Hellberg ist zu Gast gewesen. Ich habe es richtig gesagt, oder?
Ja, ich bin sehr stolz. Ja, genau, Christine Hellberg.
Journalistin und sowas, Nahost-Expertin ist das dann ein Label, was Bücher hast du auch geschrieben?
Ja, ich habe drei Bücher geschrieben.
Hör mal, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Komm, das
Mensch,
kann man noch droppen.
Kein Werbeblock. Wo ist der Werbeblock?
Ja, hier, bitte, hier ist dein Werbeblock. Drei Bücher. Christine Hellberg.
Also zwei davon sind noch sehr lesenswert, natürlich. Na, es gibt ein Buch über die Syrer bei uns, also über diese Missverständnisse, Integration, ja. Wie tickt der und die Syrerin? Wie können wir hier besser zusammenleben? Was hat das mit Deutschland gemacht? Wie hat sich Deutschland verändert? Sehr aktuelles Thema. Ich sage nur Silvesternacht. Mhm. Zweites wichtiges Thema, der Syrienkrieg, Lösung eines Weltkonflikts. Wir haben eine Weltunordnung, wir haben eine multipolare Ordnung. Und der Syrienkonflikt ist das Symptom dieser neuen Weltunordnung, weil er zeigt, dass nichts mehr funktioniert, wie es früher funktioniert hat. Die UNO funktionieren nicht, der Weltsicherheitsrat funktioniert nicht. Und warum das so ist, kann man in diesem anderen Buch nachlesen. 2018 erschienen, der Syrienkrieg von Christine Hellberg.
Vielen Dank. Werbeblock zu Ende.
Vielen Dank für die Gelegenheit. Ja.
Sehr gerne. Also wenn ihr da noch tiefer einsteigen wollt, dann wisst ihr Bescheid. Und ich kann nur noch mal Danke sagen und dir einen guten Tag wünschen. Christine, alles
Wünsche
Gute.
Wünsche ich dir auch. Schönen Sonntag.
Danke. Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova.